So, ich begrüße euch alle ganz herzlich in Jesu Namen. Falls ihr jemals hier vorne stehen solltet und predigen solltet, gebe ich euch einen guten Tipp. Hier genau ist ein schwarzes Kreuz auf dem Boden und wenn die Kanzel genau hier steht, dann wackelt sie nicht. Überall anders kippelt sie hin und her. Also das sind so die kleinen Tipps für angehende Prediger. So, ich warne euch jetzt schon mal vor. Also bei diesen Schlussgebeten beim Lobpreis, da wird ja immer mächtig auf den Prediger draufgelegt, dass der Herr jetzt ganz speziell durch ihn spricht. Das macht er natürlich auch. Aber wie wir wissen, ist das nicht so ganz das biblische Modell. Denn es ist zwar so, dass Gott in seinem Wort sagt, dass er verschiedene Gaben unter sein Volk gebracht hat, Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Wundertäter, Leute, die milde Gaben geben, die zu anderen gut sind, Leute, die gut predigen, das Wort auslegen und diverses. Aber eben, es sind viele Gaben. Und die Beschreibung von Gottesdiensten im Neuen Testament ist auch nicht die, da kommt einer und redet was, sondern da heißt es, da tragen viele was bei, die haben Lieder, die haben geistliche Lieder, Psalmen, Hymnen, haben prophetische Worte und ähnliches. Und das wird dann gesagt, die Gemeinde hört das, die Gemeinde prüft das auch. Also da trugen viele bei. So, wenn ihr auf die Uhr schaut, sagt die Uhr, es ist 20 vor 11. Also wenn es mir gelingt, jetzt eine halbwegs anständig kurze Predigt zu machen, sollten wir nach der Predigt auch noch Zeit haben, dass ihr einfach weitererzählen könnt, was Gott die Ehre gibt. Also Dinge, die ihr erlebt habt in dieser Woche, die ihr über in der Bibel, wo ihr drüber gestolpert seid, was ihr mit Gebet erlebt habt, Dinge, die euch gefreut haben, wo ihr gemerkt habt, da hat Gott gehandelt oder eingegriffen. Oder vielleicht auch Dinge, wo ihr noch am Ringen seid. Also während der Predigt könnt ihr jetzt schon mal so ein bisschen vorglühen innerlich und euch reinnehmen lassen in die Frage nach unserer Identität. Und nach der Predigt, denke ich, werden wir noch gut in der Zeit sein und dann können wir auch noch mal eine Runde haben, wo viele von euch einfach kurz was beitragen, was euch Gott aufs Herz legt. So, dann fangen wir mal an. Oder auch nicht. So, wir sind in einer Predigtreihe, wo es um die Frage unserer Identität ging. Und zwar insbesondere, was passiert, wenn wir mit Gott in einen lebendigen Kontakt kommen und wie wirkt sich das auf unsere Identität aus? Und das ist etwas, was so aus dem Anfang dieser Predigtreihe ist. Da haben wir gehört, dass Gott wie ein Vater ist, auch besonders in diesem Gleichnis von den beiden Söhnen, und dass Gott der Vater uns liebt und dass er uns eine Identität anbietet, die ist wie die eines Königskindes. Ja, er ist der König, der Herrscher aller Welt und er macht uns zu seinen Kindern. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir Würde haben, dass wir Wert haben und auch, dass wir sowas wie eine Berufung oder Bestimmung haben, dass wir nicht eben ziellos als Nobodies irgendwie so durch die Welt laufen und schlendern oder stolpern, sondern dass wir wissen, ich bin ein Kind des himmlischen Vaters, des Schöpfers dieser Welt und das macht etwas mit mir und meiner Identität. Es schafft mir Wert, Bestimmung, Berufung. Das letzte Mal hatten wir gehört, dass Gott selber die Quelle aller Identität und allen Seins ist. Und dass sich diese Tatsache sogar bis in seinen Namen im Alten Testament oder wie er sich selbst beschreibt, widerspiegelt. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Das ist wie eine klassische Beschreibung von Identität. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Ja, Gott ist sich nicht unsicher über seine Identität und sagt, naja, heute bin ich mal gut zum Meiern und morgen, bist du ja blöd oder sonst was. Nein, weil Gottes Identität gleich ist, ist er auch zu uns ein verlässlicher Gott. Ich bin der Ich Bin, Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist mein Name für immer. Also Gott in sich ist Identität und deswegen gewinnen wir Identität, wenn wir immer mit ihm, wo immer wir mit ihm in Berührung kommen. Und das Gleiche gilt für Jesus. Auch Jesus war in der Lage, in vielfacher Weise, besonders im Johannesevangelium wird es ja wiedergegeben, mit diesen mächtigen Worten, ich bin, zu beschreiben, wer er ist. Und eins der vielleicht komprimiertesten von diesen Identitätsbeschreibungen ist das aus Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch hier eine unzweifelhafte Beschreibung von Identität. Und wenn das in Gott so ist, wenn das in Jesus so ist, dass Identität klar und gefestigt ist, dann wird es auch für uns so sein, dass wir Identität finden, wenn wir in Gottes oder Jesu Nähe leben und sind. So, gleichzeitig hatten wir letztes Mal auch noch drüber nachgedacht, dass eben auch ein Umgekehrtes gilt. Nämlich, dass in dem Moment, wo ich als Mensch mich entscheide, so wie das in dieser Geschichte in der Schöpfung beschrieben ist, dem sogenannten Sündenfall, ich mache mein eigenes Ding, ich weiß es besser als Gott, ich kann auch ohne dich, Gott, ich brauche deine die Beziehung zu dir nicht, die Werte, die Prioritäten, dass dann auch etwas mit unserer Identität passiert. Und das ist eigentlich was ganz Logisches, wenn Gott die Quelle der Identität ist, dann muss eigentlich logischerweise in dem Moment, wo wir uns von dieser Quelle sozusagen trennen, auch etwas mit unserer Identität passieren. Und in dieser Sündenfallgeschichte kann man das bei Adam auch gleich sehen, wie sich das auswirkt, als er beginnt oder als er versucht, seine Identität ohne Gott zu formulieren, zu beschreiben. Adam sagt, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Also in dem Moment, wo wir den Lebenskontakt zu Gott verlieren oder nicht haben, kommen Dinge wie Furcht, wie das Gefühl von Nacktheit oder Scham oder ich muss mich verstecken und tarnen hinter äußeren Dingen in mein Leben. Eine nachdenkenswerte Definition von Sünde oder von Trennung von Gott, die ich so noch nicht gehört hatte. Sünde ist die Unfähigkeit oder Weigerung, in Übereinstimmung mit meiner von Gott geschenkten Identität zu leben. Als Mensch verliere ich durch Sünde meine Identität in Gott und damit Bedeutung, Sicherheit und Sinn. Ohne Bedeutung, Sicherheit und Sinn kann ich jedoch nicht leben. Ich muss meinen Identitätsverlust also anders füllen. Dazu hatte ich euch eingeladen, in der Woche in eurer stillen Zeit mal weiter zu denken und weiter vor Gott zu kommen. So, und damit hatten wir geendet beim letzten Mal. Nämlich, dass es über diese Perspektive hinaus noch eine viel gewaltigere oder kräftigere Beschreibung von Identität im Neuen Testament gibt. Und zwar immer dann, wenn beschrieben wird, was passiert denn, wenn Menschen in Christus sind, mit Christus sind oder durch Christus etwas erleben. Und dazu möchte ich heute mit euch etwas weiterdenken. Zuerst mal. Ich denke, eine Voraussetzung, dass wir die Identität in Jesus erleben können, ist, dass schon Jesus selber in vielfacher Weise beschrieben hat, dass zwischen ihm und den Leuten, die nach ihm kommen und die ihm nachfolgen werden, eine ganz enge Form von Verbindung sein wird. Und das sind jetzt nur exemplarisch mal vier Beispiele, die diese enge Verbindung zwischen Jesus und zwischen uns beschreiben, wenn wir ihm nachfolgen und die er selber gegeben hat. Also er gibt ein Beispiel in Bezug auf sein Handeln und Tun. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das ist aus dieser Begebenheit mit der Fußwaschung. Ja, als Jesus sich hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht und sie sind alle zuerst mal irritiert und wollen das nicht zulassen, Petrus insbesondere nicht. Und Jesus sagt doch, das ist etwas, was geschehen muss in Realität und im übertragenen Sinn. Und dann führt es weiter und sagt, das ist das Beispiel, das ich euch gebe. Ich bin nicht als ein Herrscher, als einer, der andere drückt und manipuliert und fordert und sie für seine Zwecke einspannend gekommen, sondern ich bin als ein Diener gekommen, der anderen dient. Und daraufhin kommt dieser letzte Satz. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, ja? Eine dienende Existenz, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Oder noch zugespitzter in Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Auch hier durch das Wie verknüpft, Jesus sagt, ich habe euch geliebt und das hier in einer krassen Weise, ja, in einer risikoreichen Weise, in einer Weise, die ihn alles gekostet hat, auch an Herausforderungen oder an Ablehnung von Menschen bis hin zum Tod. Und Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Oder in Bezug auf seine Sendung, und das ist ja auch wieder eigentlich eine krasse Zusammenfassung, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn man das mal ganz wörtlich nimmt, dass unsere Nachfolge tatsächlich all das beinhalten kann, ja, vielleicht nicht in der Fülle natürlich wie bei Jesus, aber dass alle Elemente, die darin vorkommen, auch in unserer Nachfolge vorkommen können, dann ist es wieder eine ganz enge Verknüpfung von dem, was Jesus ist, wie er gesandt wurde und unserer Identität. Also das ist von der Frage der Vollmacht, die wir haben, bis hin zur Frage, wie Menschen auf uns reagieren. Ja, sagt Jesus ja auch an anderer Stelle, sie werden uns hören, so wie sie ihn gehört haben, bis zur Frage der Ablehnung. Und ein bisschen später in Johannes fasst er das nochmal zusammen. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Also Jesus selber legt die Grundlage und sagt, so ist es. Ihr werdet die Leute sein und ihr sollt die Leute sein, die meine Form des Lebens, des Wesens, des Charakters, der Berufung von Gott, der Nähe zu Gott teilen. So, und damit man sieht, das hat nicht nur Jesus so gesagt, sondern auch die Leute nach ihm haben das so verstanden. Ein weiteres Beispiel. Paulus, die zentrale Figur nach Jesus, greift genau das wieder auf. Er sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Also die Leute nach Jesus, Paulus insbesondere, hat diese von Jesus schon beschriebene Identität aufgegriffen und haben sie in vielfacher Weise beschrieben, eben mit Worten, wo es heißt, in Jesus, in Christus, mit Christus, durch Jesus, durch Christus. Und Paulus hier sagt, Christus lebt jetzt in mir. Das ist das Entscheidende, was in seinem Leben passiert ist. So, und ich möchte heute über drei, ich habe es mal Wege zur Identität mit Jesus, mit euch noch ein Stück weiterdenken. Das sind vielleicht verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Zugänge, auch ein Stück weit verschiedene Realitäten, die jeweils Identität mit Jesus vermitteln oder die uns auf einen Weg zur Identität mit Jesus führen. So, dieses Bild kennt ihr schon vom letzten Mal. Ich möchte es heute aber speziell in Verbindung mit diesem Text aus dem 2. Korintherbrief. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Jesus wird beschrieben im Neuen Testament als der Löwe von Juda. Und auch in diesem Sinn ist das ein tolles Bild. Wir sind die Leute, die Jesus anschauen. Und wir sehen seine Realität, ja, als einen mächtigen Herrscher, König, Veränderer, Retter, Befreier dieser Welt. Und gleichzeitig ist es aber sozusagen nicht wie ein Gemälde, was mit uns nichts zu tun hat, sondern es ist eben wie ein Spiegel. Es spiegelt gleichzeitig etwas von dem wider, was schon in uns lebt und was auch in unserem äußeren Leben, in unserem Charakter, unserem Wesen immer mehr Realität bei uns gewinnen soll. Und ich fand diese Zeile drin, indem wir das Ebenbild des Herrn, das Ebenbild Jesu anschauen, wird unser Wesen angestaltet. Das fand ich so was ganz Prägnantes, wie es auch in der Realität ist. Ja, wir schauen Dinge an. Ja, das heißt ja manchmal, Paare, die sich anschauen, werden sich im Lauf der Zeit immer ähnlicher. Oder wir schauen Dinge in den Medien an und alle diese Dinge machen etwas mit uns. Ja, alles, was wir an Input in uns reinnehmen, auch an schlechten Input natürlich, macht etwas mit unserem Inneren. Und genauso ist es, wenn wir Jesus anschauen. Es beginnt etwas zu verwandeln und zu verändern an uns. So, ein Gedanke. Jesus anzuschauen. Ich weiß nicht, wie oft nehmt ihr euch wirklich ausgiebig Zeit, etwas, jemand, eine Situation anzuschauen. Ich merke zumindest in meinem Leben, also das muss ich richtig bewusst tun. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal mit Maren in Santiago de Chile gewesen bin, bin ich mit meinem Sohn Philipp mal so durch die Stadt und er hat so seine Privatunterrichtsstunden in Deutsch gemacht und ich habe dann immer draußen auf der Straße gewartet und so. Und dann habe ich mich irgendwo auf die Straße gesetzt und ich habe einfach nur die Leute angeschaut. Und ich hatte ja sonst nichts zu tun. Also es gab keinen Termin, der mich gejagt hat. Es gab niemand, der was von mir wollte. Es gab kein nächstes To-Do oder sonst was, sondern ich konnte einfach nur sitzen und mir die Leute anschauen. Und ich bemerkte etwas ganz Interessantes, dass, ich weiß nicht, so nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten begann ich plötzlich irgendwie in diese Realität wie einzutauchen. Ja, ich merkte, wie die Wahrnehmung auch auf einmal der Leute, die da liefen oder bestimmter Situationen oder was da ringsrum war, einfach tiefer in mich eindrang, weil ich eben mich diesem Anschauen sozusagen zweckfrei ganz widmen konnte. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was auch für andere Dinge gilt. Wenn wir Dinge anschauen und erfassen wollen, dann braucht es Zeit. Wenn ich vor einem Gemälde sitze, vor einem tollen Bild, dann braucht es Zeit, dass ich still werde, dass das beginnt auf mich zu wirken, dass ich zur Ruhe komme und dass ich auch erfasse oder begreife, um was geht es da. Und ich glaube, ganz ähnlich ist das mit Jesus anzuschauen. Das ist etwas, was Zeit oder vielleicht sogar mehr zweckfreie Zeit braucht, wo alles andere mal ruhen darf. Und persönlich ist das, glaube ich, mein größter Kampf mit, diese Zeit zu nehmen und zu suchen und zu finden. Weil ich merke, bei mir entstehen die Dinge erst, wenn ich viel Zeit habe, meine Gedanken zu kreisen und Dinge zu überlegen und Dinge zweckfrei aufzunehmen. Und dann plötzlich gestaltet sich das innerlich. Als zweites habe ich dazu genommen, neben der Zeit braucht meines Erachtens das Anschauen von Jesus eine Vielfalt. Wir sind oft geneigt, je nachdem auch speziell aus welcher, ich sage jetzt mal, Frömmigkeitsprägung oder Konfession wir kommen, dass wir da so Engführungen machen und sagen sozusagen, das ist die zentrale Art und Weise, Jesus zu begegnen oder Gott zu begegnen und Gott anzuschauen. Und ich glaube, das ist eine Engführung, die ist schädlich, sie raubt uns sogar Dinge. Und zwar glaube ich, das liegt daran, dass auch wir als Personen so verschieden sind, dass verschiedene Arten und Weisen, auch wie Jesus gezeigt, gedacht wird, auf uns wirken. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, das Lesen von Büchern von anderen Christen macht was mit mir und formt mein inneres Bild von Jesus. Es gibt vielleicht Leute, die sitzen am besten in der großen Kathedrale oder Kirche oder der Kuppelkirche in Darmstadt und werden dabei ruhig. Und diese äußere Ruhe oder vielleicht auch die Darstellung, die es manchmal in Gotteshäusern gibt, beginnt etwas mit ihnen zu machen und ihnen Jesus näher zu bringen. Oder es gibt vielleicht Leute, die müssen sich einen fast meditativen Zugang zum Wort Gottes schaffen. Etwas, was bei uns in den Freikirchen ja immer so ein bisschen so irgendwie so ein Touch hat, aber was eine Tradition ist eigentlich über die Geschichte der Christenheit, dass ein Zugang für Menschen zu Jesus war, dass sie einzelne Wahrheiten über ihn in ihrem Herz und im Gebet bewegt haben und bewegt haben und bewegt haben. Ja, in der orthodoxen Kirche gibt es das sogenannte Jesusgebet, wo Wahrheiten über Jesus oder Bitten wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, bis sie innerlich beginnen zu fließen und es beginnt etwas zu machen und zu formen. Und ich glaube, das gilt mit allen möglichen Formen, die uns Jesus vor Augen malen. Ich bin gestern zum Beispiel bei der Predigtvorbereitung über einen Schweizer Pfarrer gestolpert, der ist 88, der speziell im Obdachlosenmilieu auch arbeitet, der auch ein genialer Künstler ist. Und ich habe angeschaut Bilder von ihm, Schwarz-Weiß-Bilder, wie dieser Mann unter Obdachlosen lebt und arbeitet, sie in die Hände nimmt, Dinge künstlerisch gestaltet. Das ist ein bildhafter Zugang. Aber ich denke auch, das Anschauen einer Person, ja, wie lebt jemand mit Jesus, formt ein Bild von Jesus in meinem Inneren. Ich erinnere mich, als ich sozusagen eigentlich noch auf dem Weg war mit Jesus, bin ich mal einer über 80-jährigen Diakonisse begegnet. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum oder wieso. Aber ich erinnere mich, dass mich diese alte Dame da durch ihr Diakonissenhaus geführt hat und die hüpfte so vor mir hin und dann hüpfte so eine Wendeltreppe runter. Und ich dachte mir, ey krass, wie kann ich jemand mit über 80 noch so gut, so lebendig, so fröhlich drauf sein. Und mir wurde klar, das hängt mit dem Glauben dieser Frau zusammen. Das heißt, diese Frau hat was wiedergespiegelt, was mich angestoßen hat. Mensch, da muss mehr dahinter sein. Und so gilt es mit allen möglichen Formen, die uns Jesus zeigen. Manch einem kann vielleicht ein Film über Jesus, bei aller Frage, wie identisch, geschichtsnah oder sonst was, einen Anstoß geben und beginnen, ein Bild zu formen. Oder Biografien, die beschreiben, wie hat jemand, ja, ein Hudson Taylor, China-Missionar, wie hat jemand durch Höhen und Tiefen mit Jesus versucht zu leben. Oder einen anderen vielleicht kreatives Gestalten. Ein anderer vielleicht, der beginnt zu malen und zu zeichnen und bittet Gott, ihn dabei zu leiten und zu lenken. Und das, was er zeichnet, beginnt was wie eine Kommunikation in ihm zu werden. Also ich denke, das Anschauen von Jesus kann auf ganz, ganz vielfältige Weise passieren. Und am besten ist es, wenn wir herausfinden, was sind die Arten und Weisen sozusagen, die uns besonders treffen und betreffen und das Herz öffnen. Die Rezepte helfen oft nicht. Ja, vielleicht sind für manchen klassische Rezepte nicht die Lösung des Zugangs zu Jesus, sondern er braucht seinen eigenen, wo er Jesus anschaut. Also Jesus anschauen, ein Weg, Identität in ihm zu finden. Handeln wie Jesus, das Zweite. Also Jesus beschreibt das ja selber, aber jetzt ist eben auch die Frage, Identität entsteht auch, indem wir handeln wie ihn. Also das eine ist das Anschauen, ja, das ist wie die Kontemplation, könnte man sagen, ja, man versenkt sich in das, je nach Charakter und Wesen und Ding, was man benutzt. Und das Zweite ist dann die Tat, die daraus folgt. Und Jesus beschreibt selber, hatten wir vorher schon als Beispiel, dass er das auch so wollte oder so will, dass die Art und Weise, wie er gehandelt hat, auch die Art und Weise ist, wie wir handeln oder wie er geliebt hat, so wir leben. Ich erinnere mich, Marion hat immer wieder zu möglichen und für mich unmöglichen Gelegenheiten den Impuls gehabt, Leuten die Füße zu waschen. Für mich ist das meistens die erste Reaktion, mir sagt, Marion. Aber gut. Die Erfahrung ist aber fast immer, natürlich kann man niemanden zu einer Fußwaschung zwingen, also man muss vorher klug und mit Einfühlungsvermögen fragen, ob das dem oder derjenigen recht ist. Aber unsere Erfahrung ist immer wieder, dass diese Handlung jetzt mal ganz schlicht aus einem Impuls und aus einer guten Haltung der Wertschätzung oder der Ermutigung, die man fühlt, dass der andere braucht, gemacht, dass die etwas Mächtiges macht an Menschen. Menschen oft zutiefst betrifft und rührt und sie merken, dass Gott sie sieht und sich um sie kümmert. Fußwaschung haben wir anders als Abendmahl nicht in die Gottesdienstpraxis übernommen. Aber es ist ein Beispiel, wie Handeln, wie Jesus hier mal ganz wörtlich genommen, etwas verändert an Menschen. Oder auch die schlichte Tatsache, Menschen zu sehen und wahrzunehmen, ist für mich auch eine Widerspiegelung, dass Jesus mich liebt. Ich habe am Freitag mit den Rock Solid so einen kurzen Clip angeschaut, wo eine Frau sagte, kann das sein, sozusagen, dass ich einfach nur durch die Welt immer renne und ich beschäftige mich nur mit denen, die so sind wie ich, ja, so die gleiche Schicht wie ich, das gleiche Einkommen wie ich, die gleichen Ziele wie ich und sonst was. Und die dann sagt, bei Jesus ist das doch ganz anders geworden. Und dann beschreibt diese Frau ihr Experiment, wie sie sich mit jemand zusammen auf die Wege macht und Leuten begegnet, die nichts mit ihrer Lebenswelt zu tun haben. In dem Fall Arbeiter aus den früheren Ostblockstaaten, die irgendwo sehr ärmlich, schlecht bezahlt oder schwarz hier irgendwo existieren. Und sie beschreibt dann diese Entdeckung, dass sie merkt, das sind Geschöpfe Gottes wie ich. Und die Gemeindebarriere ist nur eine Gemeinde, denn die Realität dahinter, die Wünsche dahinter, die Sehnsüchte dahinter sind dieselben, die sie auch hat. Und ich glaube, dass solche Formen von Wahrnehmen, Zuwenden, offen sein für andere, hören auch bei Gott, was ein anderer braucht an Ermutigung, an Trost, an Zuspruch, an Handeln, an Hilfe, dass das eine zweite Art und Weise ist, die etwas mit unserer Identität verändert. Wir denken ja oft sozusagen, nur das Denken und nur das Innere verändert uns. Aber ich glaube, es gilt in Bezug auf das Handeln genauso. Dinge, die wir tun und immer wieder tun und immer wieder tun, machen auch etwas mit unserer Identität, mit unserem Inneren. Wir wissen ja sogar, dass sozusagen Handlungsmuster etwas mit unseren Gehirnstrukturen oder unserer Gehirnchemie machen. Also wie wir handeln und wenn wir handeln an Jesus orientiert, an seinem Beispiel, dann wird das genauso wie das Anschauen etwas mit unserem Inneren und unserer Identität machen. Wenn wir barmherzig sind, wie wir es bei Jesus sehen, wird das in unserem Leben sich manifestieren, wenn wir es auch üben. Wenn wir barmherzig sind, und nochmal barmherzig sind und nochmal barmherzig sind. Wenn wir vergeben wie Jesus, wenn wir vergeben und nochmal vergeben und nochmal vergeben, wird auch das Handeln etwas mit unserer Identität machen. So, Handeln wie Jesus, denke ich, hängt ganz stark mit dem Anschauen Jesus zusammen. Vielleicht gilt auch das Umgekehrte, dass auch aus dem Handeln ein stärkerer Blick auf Jesus kommt. Aber bei mir ist es öfter so, dass ich vorher das Anschauen von Jesus, von ihm ähnlichen Menschen brauche, um mich ins Handeln zu führen. Und Handeln braucht sowas wie einen klaren inneren Entschluss, wie eine innere Priorität, wie ein Ich will. Und bei Paulus finde ich das am konzentriertesten ausgedrückt. Er sagt, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, immer besser kennenlernen. Ich möchte diese Kraft an mir selbst erfahren. Ich möchte aber auch an seinem Leiden teilhaben. Also ich verweigere mich nicht den Herausfordernden oder den Teilen, die mich auch etwas kosten. Ich möchte ihm ähnlich werden bis in sein Sterben hinein. Also zum Identität gewinnen gehört auch unser Willensentschluss. Ich will, dass Jesus mein Zentrum ist und ich jage dem nach, sagt Paulus. Und selbst ein Paulus sagt, ich hab's noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht vollkommen. aber das ist die Richtung sozusagen, in die ich hin will. So, und das Letzte. Ich habe es mal genannt, Gott glauben. Dazu müsste man hier Predigt 3 machen, aber ich versuch's mal in Kürze. Paulus, 2 Beispiele. Er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Oder im Kolosserbrief, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch Jesus Christus sind wir erlöst und unsere Sünden sind vergeben. Also neben dem Anschauen Jesu, neben dem Handeln wie Jesus, gibt es sowas sozusagen wie eine Realität bei Gott. Die ist da, die ist Realität. Wir sind die Leute, die daran glauben und das auch aufnehmen und uns sagen, das ist meine Realität, wenn ich mit Jesus lebe. Ich habe es mal mit einem kurzen Beispiel und einem Versuch deutlich zu machen. Wenn ich sozusagen auf diese Realität schaue, dann ergibt sich ein großer Unterschied. Ich kann immer entweder auf meine Realität schauen oder sagen, was ist denn Gottes Realität in Wahrheit? So, wenn ich auf mich schaue, das ist sozusagen die linken grauen Spalten, dann kann ich sagen, ich bin schlecht, ich bin Versager, ich bin ein Sünder, ich habe was nicht geschafft, eben weil ich manchmal einen krassen Fehler mache oder weil ich manchmal sündige. So, umgekehrt sagt aber Gott zu mir in seinem Wort zum Beispiel, dass ich ein Heiliger bin. Ein Heiliger heißt einer, der zu Gott passt. Ja, einer, der ist wie Gott. Und dass Gott sagt, du bist für mich ein Heiliger, du bist für mich angenommen, du bist mein Kind, selbst wenn du manchmal noch krasse Fehler machst oder sündigst. Oder die Frage, woher nehme ich meine Identität? Ich kann meine Identität nehmen aus dem, was ich mache und tue oder nicht tue. Ich könnte meine Identität nehmen aus dem, wie schon gesagt, ich bin der super Pastor oder sonst was und mir auf die Schultern links und rechts klopfen oder was auch immer. Oder eben, ich bin ein schlechter Pastor, ich schaffe das alles nicht und ich krieg's nicht gebacken und alle anderen können es viel besser und sonst was. So, dann ist es der Blick auf mich. Gottes Wahrheit und die Realität, auf die wir unseren Glauben fokussieren, ist das, was sagt denn Gott über meine Identität oder was ist die Identität, die Gott für mich beschreibt. Er sagt eben zum Beispiel, ich bin ein Kind Gottes oder ich bin ein Gerechter oder ich bin wie ein König oder ich bin wie ein Prophet oder ich bin wie ein Priester, müsste man alles im Einzelnen entfalten, aber Gott beschreibt meine Realität und ob ich auf das blicke, was ich tue oder nicht tue, oder auf das, was Gott getan hat oder für mich als Identität beschreibt, wird beginnen, einen Riesenunterschied zu machen. Oder eben, meine Identität wird bestimmt von dem, was ich über mich glaube oder was die anderen über mich glauben. Ja, wenn jetzt alle anfangen würde zu sagen, du bist wirklich ein blöder Pastor, ja, dann könnte ich anfangen, davon meine Identität bestimmen zu lassen. Oder aber, ich glaube das, was Gott über mich und über meine Identität sagt. So, dazu eigentlich braucht man eine eigene Predigtreihe, aber das ist der dritte Punkt. Neben dem, was wir anschauen an Jesus, was wir tun, ist die Realität Gottes, die schon fest ist. Da sind wir schon Kinder Gottes in dem Moment, wo wir zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Jesus, ich bring dir mein Leben, alles Vermurkste, meine Schuld, meine Gaben, du sollst mein Herr sein. So, Zusammenfassung, wie entsteht Identität mit Jesus? Indem wir Jesus anschauen, indem wir handeln wie Jesus und indem wir Gott das glauben, was er über uns und unsere Realität sagt. Amen. So, jetzt schnaufen wir kurz durch. Die Predigt war doch wieder zu lang. Aber ich glaube, 1, 2 Zeugnisse oder 3 kriegen wir noch. Also, wenn jemand jetzt was hat, wo er sagt, das habe ich die Woche erlebt oder das passt auch zu den Predigten, die ich die letzten Wochen gehört habe, dann wäre jetzt noch Zeit dafür.